Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, um es euch ganz genau erzählen zu können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt, würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Und ganz neu könnt ihr uns jetzt auch eine E-Mail schicken, nämlich an transpondercode77@gmx.de. So, heute kommen wir zu einer Folge, die hätten wir eigentlich mal ein paar Tage früher bringen können, denn sie spielt an Halloween.
Oh.
Und zwar an Halloween vor genau 30 Jahren, am 31. Oktober 94.
Okay.
Und es geht nämlich um Simmons Airlines Flug 4184. Die wollen starten am Indianapolis International Airport in Indiana und machen sich auf den Weg zum O'Hare International Airport Chicago in Illinois. Geflogen wird eine ATR 72-200 mit dem Kennzeichen November 401 Alpha Mike. Und ATR steht für Avion de Transport Régional und ist eine Turboprop-Maschine eines französisch-italienischen Herstellers. Insgesamt hat sie bis zu 44 Sitzplätze, ist 27,16 Meter lang bei einer Spannweite von 27,06 Metern und einer maximalen Reichweite von 1400 Kilometer. Simmons Airlines ist eine amerikanische Fluggesellschaft, die ab 1985 Flüge für American Eagle durchführte. Und American Eagle ist ein Tochterunternehmen von American Airlines. Hm. Kapitän Orlando Aguiar ist 29 Jahre alt. Zum Zeitpunkt des Fluges ist seine Frau mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Und genau das ist auch der Grund, warum Aguiar überhaupt an diesem Tag fliegt. Eigentlich hätte er nämlich frei. Aber gerade, wenn sich die Familie vergrößert, kann man auch zusätzliches Geld gut gebrauchen. 1548 Stunden hat er schon im Cockpit einer ATR 72 verbracht. Insgesamt kommt er aber auf über 8000 Flugstunden. Sein erster Offizier und heutiger Flying Pilot ist Jeffrey Gagliano, 30. Über 5000 Flugstunden, 3657 davon auf einer ATR 72. Um die Passagiere kümmern sich heute 2 Flugbegleiterinnen, Sandy Modaf und Amanda Holberg. Amanda hatte heute übrigens ihren ersten Tag bei Simmons Airlines. Aber jetzt zurück zu Flug 4184, der an diesem Tag unter dem Funkrufnamen Eagle Flight 184 unterwegs ist. Geplant ist, dass die Maschine um 14.10 Uhr Ortszeit zur Startbahn rollt. Mit einer kleinen Verzögerung geht es dann auch los. Aber schon kurz danach erfahren sie, dass es aufgrund des Wetters bis kurz vor 15 Uhr dauert, bis es zur Starterlaubnis kommt. Als es dann aber endlich losgeht, verläuft der Flug bis Chicago ohne besondere Vorkommnisse. Beim Abflug in Indianapolis wurde ihnen schon mitgeteilt, dass es höchstwahrscheinlich dazu kommen könnte, dass sie Warteschleifen fliegen müssen. Und genau so kommt es auch. Das Wetter ist genau wie Halloween zum Gruseln. Dichte Wolken hängen über der Stadt. Der Sinkflug beginnt, um auf 3000 Meter zu sinken. Dies geschieht in Absprache mit dem Tower aus Chicago. Dort sitzt an diesem Tag eine Fluglotsin in Ausbildung, die natürlich nicht alleine ist. Auf sie und ihr Tun passt ihr Ausbilder auf. Jetzt ist aber noch wichtig zu wissen, dass internationale Flüge Vorrang haben.
Warum? Warum haben die Vorrang?
Ja, weil das meist mit den Treibstoffreserven zu tun hat. Also wegen den langen Flügen, dass die halt bevorzugt behandelt werden, weil meist dann nicht mehr so viel Sprit an Bord ist.
Ah, okay.
Und am Chicago O'Hare Flughafen ist es tatsächlich so, dass die Flugzeuge immer nach ihrer Priorität landen.
Ah, wusste ich auch nicht.
Ich auch nicht. Währenddessen dreht Eagle Air 184 ovale Schleifen über West Indiana. Und trotz des eingeschalteten Autopiloten haben die Piloten das Gefühl, dass die ATR irgendwie schlingert und die Nase leicht nach oben zeigt. Deshalb bringen sie die Landeklappen in eine andere Position, denn damit senkt sich die Nase und das gefühlte Schlingern hört auf. Jetzt ist es aber auch Zeit für First Officer Gagliano, die Verspätung per Textnachricht an die Zentrale zu übermitteln, damit dort mit Verspätung geplant werden kann. Denn wir wissen alle, was für ein Rattenschwanz so eine Verspätung nach sich zieht.
Ja, aber das ist ja überall so
Genau.
Busverkehr oder
Ja, Bahn. In
ja,
der Bahn hatte ich es
Bahn.
letztens auch wieder.
Ja.
Oh. Also nach einer gefühlten Ewigkeit dürfen sie nun auf 2400 Meter sinken und die angehende Lotsin teilt ihnen gleichzeitig mit, dass es wahrscheinlich noch 10 Minuten dauert, bis es endlich in den Endanflug gehen kann. Der Geschwindigkeitsalarm schlägt plötzlich an. Denn im Sinkflug beschleunigt die Maschine und dies ist der Grund, warum sie die Landeklappen einfahren müssen. Würden sie das nicht tun, würde auch der Geschwindigkeitsalarm nicht wieder ausgehen, weil sie halt immer schneller werden. Doch als sie eben genau das tun, bemerken sie merkwürdige Geräusche am Rumpf. Und dann kippt Flug 4184 plötzlich nach rechts, dreht sich und stürzt in Richtung Erde. Mit viel Mühe und voller Todesangst schaffen sie es irgendwie, die ATR wieder unter Kontrolle zu bringen. Bis das Ganze noch einmal geschieht. Wieder kippt das Flugzeug nach rechts und stürzt zu Boden.
Ach, du Christi Flöhe. Da würde ich ja verrückt werden.
Ja.
Wenn du noch mal
Ja.
das durchmachst.
Ja, vor allem, du hast es gerade geschafft, das irgendwie
Richtig.
abzufangen, hast wahrscheinlich gerade diesen Moment so, oh Gott sei Dank.
Ja.
Und dann geht das ganze Spiel
Und
hier wieder
ja.
los. Also richtig übel.
Albtraum.
Ja, ich fand das ganz, ganz schlimm. Und diesmal schaffen sie es nämlich tatsächlich nicht.
Oh nein.
Sie schaffen es nicht mehr, die Maschine abzufangen. Eagle Flug 184 oder ganz genau Simmons Airlines Flug 4184 stürzt mit 68 Menschen an Bord ab. Auf einem Feld bei Roseland in Indiana. Alle Passagiere und die gesamte Crew sind tot.
Oh Gott, der Pilot, der
Ja.
Papa wäre
Ja.
nochmal. Oh, ist ja schrecklich.
Ja. Also ich finde es ja immer schrecklich für die Hinterbliebenen, aber gerade
Ja.
wenn es dann so ist und vor allem, wir müssen ja auch dazu sagen, dass der frei gehabt hätte.
Ja, erstmal das und das ist dann nochmal ein Tick. Ja, alles ist schlimm.
Ja.
Noch ein tragischer, sag
Ja.
ich mal. Das,
Ja.
ne? Also gut, man weiß auch nicht, welche Passagier, ne, das bei den anderen Passagieren ausgesehen hat oder so,
Ja, gut.
aber ja.
Aber dann kommst du an
Ach.
deinem freien Tag zur Arbeit und dann das.
Und dann das, ja.
Oh. Am nächsten Morgen, als es endlich hell wird, lässt sich das ganze Ausmaß des Unfalls erkennen. Vom Flugzeug selbst erkannte man nichts mehr. Die ATR 72 war komplett zerschellt. Der Boden des Feldes war mit Flugbenzin getränkt. Das sind die ersten Eindrücke der NTSB-Ermittler, als sie am Unfallort ankommen. Anhand von Luftaufnahmen erkennen sie sofort, dass diese fächerförmige Verteilung der Trümmer bedeutet, dass Flug 184 in einem geringen Winkel, aber dafür extrem schnell geflogen sein muss.
Was die immer erkennen können, ist echter Wahnsinn. Ich würde da nichts erkennen.
Ja, also ich finde
Hä?
das ja auch immer so total irre.
Ja.
Und wir machen hier mal kurz einen Break. Ich würde dir mal das Bild zeigen, wie das
Ja.
aussah. So, ich switch nebenbei mal auf das Bild. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ihr könnt das sonst googeln. Ja, Nadja, das ist das Bild.
Also ich würde da null was erkennen, beziehungsweise rausfinden, ja,
Genau.
was da passiert ist.
Ja.
Aber ich denke mal, die kennen das von, wie, ja, die haben ja nicht, das ist ja nicht der erste Abschuss, den sie
Ja,
gesehen
das
haben. Und
stimmt.
ich denke mal, so wie das verteilt ist und so,
Ja.
dass sie, aber trotzdem.
Das stimmt. Also, um euch das so ein bisschen zu erklären, das ist tatsächlich ein Bild, was die NTSB gemacht hat. Und man sieht eigentlich nur den braunen Boden von dem Feld. Man sieht ganz viele mini kleine Trümmerteile. Und das Einzige, woran man erkennen könnte, dass es vielleicht ein Flugzeug ist, ist das Seitenleitwerk, was da noch liegt.
Genau.
Sonst würde ich das nicht erkennen. Das ist noch relativ heil. Ja. Aber ansonsten ist alles irgendwie...
Das sieht aus, wenn der Müll liegt.
Ja, genau. Wie so ein Müllsack, der so aufgerissen wurde.
Krass.
Und trotzdem fanden die Ermittler relativ schnell die Flugschreiber.
Ja, die Flugschreiber, die sind ja so konzipiert, dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Und da wissen die ja schon, wie die aussehen. Die haben das, glaube ich, eine spezielle Farbe, oder?
Ja, genau. Also die sogenannten Blackboxes sind ja orange. Ah.
Ja, okay.
Wobei, also nach dem Bild, hätte ich nicht gedacht, dass das
noch irgendwie... Ja, aber dafür haben die ein Auge.
Das stimmt. Also sie gehen aber trotzdem von einer schlechten Prognose aus. Sie scheinen tatsächlich doch intakt zu sein. Und deshalb gehen sie jetzt auch zur genauen Auswertung, wie alle anderen auch, nach Washington in das Labor der NTSB. Während die jetzt also ausgelesen werden, suchen die Ermittler an der Absturzstelle weiter nach Hinweisen. Und eben haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die ATR in einem flachen Winkel dafür aber schnell aufgeschlagen sein muss. Und daraus schließen die Ermittler, dass die Piloten anscheinend entweder noch oder wieder ein klein wenig Kontrolle über das Flugzeug hatten. Und das macht es, finde ich, noch ein bisschen schlimmer, denn vielleicht hätten sie es geschafft, wenn sie noch nicht so tief gewesen wären.
Ja. Weiß man nicht.
Genau. Nächste Hinweise erhoffen sie sich von dem gefundenen künstlichen Horizont. Hatte dieser vielleicht eine Fehlfunktion und sie haben sich darauf verlassen und sind deswegen gekippt? Jetzt kommt aber etwas, was auch ich noch nicht wusste. Denn ein paar Teile im Cockpit sind mit fluoreszierender Farbe bearbeitet. Kommen diese miteinander in Berührung, also als Beispiel, es werden zwei Teile des künstlichen Horizonts damit bearbeitet, die sich immer berühren, passiert nichts. Weil die beiden gehören ja zusammen. Und würde diese fluoreszierende Farbe aber woanders sichtbar sein, könnte das auf eine Fehlfunktion hindeuten.
Ach so, okay.
Also wenn sich der, wie soll ich den nennen, der Zeiger als Beispiel irgendwo seitlich befindet plötzlich und da leuchtet es dann, wenn sie das sichtbar machen mit der Schwarzlichtfarbe, dann würden sie ja sehen, dass das irgendwie nicht sein kann, weil der viel zu weit ausgeschlagen wäre. Und der Horizont selbst ist zwar durch den Aufprall komplett zerstört worden, trotzdem beweist er aber, dass er vor dem Crash ganz normal funktioniert hat. Denn, wie eben schon gesagt, die Lage des künstlichen Horizontes stimmt mit der wahrscheinlichen Fluglage in den letzten Sekunden überein. Und das können sie halt anhand des Abriebs dieser fluoreszierenden Farbe sagen, die man mit Licht, also mit Schwarzlicht
erzeugt. Mit Schwarzlicht macht, genau.
Allerdings weiß ich auch nicht, ob das heute noch genauso im Flugzeugbau gemacht wird.
Ja, aber vielleicht weiß das ja einer von unseren Hörern.
Das könnte sein.
Weil ich weiß es auch nicht.
Die Idee finde ich gut. Also wenn ihr das wisst, oder ob das vielleicht damals nur bei der ATR so war, ich habe nämlich im Internet nichts dazu gefunden, könnt ihr uns das ja mal schreiben. Und jetzt geht's erstmal weiter mit den Aufzeichnungen der Flugsicherung. 39 Minuten lang hingen sie schon in ihrer Warteschleife. Denn durch das schlechte Wetter konnten nicht so viele Flugzeuge starten und landen wie geplant. Also geht es nun um die Wetteraufzeichnung. Denn viele Flugzeuge kreisten lange vor ihrer Landung in Chicago. Genau wie Eagle Air 184. Aber alle sind sicher gelandet. Lag es also überhaupt am Wetter? Andere Piloten werden befragt und die meisten sagen aus, dass es zur Eisbildung von bis zu 1,5 Zentimetern kam. Eine Expertin für dieses Thema sagte, dass Eis die Tragflächen insofern verändern kann, dass die Luft eben nicht mehr geschmeidig und gleichmäßig über die Tragflächen strömt, sondern es durch Kanten oder andere Veränderungen sogar zu einem Strömungsabriss kommen kann. Bei der Durchsicht der Wetteraufzeichnung allerdings finden sie immer nur Dinge, die auf leichte bis mäßige Eisbildung hindeuten. Lag es vielleicht am Flugzeug selbst? Große Flugzeuge fliegen in der Regel über den Wolken. Die ATR 72 ist dafür nicht ausgelegt. Sie war immer und immer wieder mitten in der Wolkendecke, als sie ihre Warteschleifen flog. Und aus was bestehen Wolken?
Aus Wasser natürlich.
Ja! Genau, und es scheint nämlich so, dass bei jedem Durchfliegen einer Wolke immer mehr Eis auf den Tragflächen gebildet wurde. Genau das berichtete auch ein Co-Pilot, der am Morgen des gleichen Tages startete. Er war besorgt und bat seinen Kapitän darum, eine Eiswarnung an die Anflugkontrolle weiterzugeben. Und erst viel später und nach dem Absturz fand dieser Co-Pilot heraus, dass sein Vorgesetzter diese Eiswarnung niemals weitergegeben hat. Bis heute kann er damit kaum leben.
Könnte ich auch nicht.
Nee. Also. Ich finde es aber auch, ich verstehe es halt nicht.
Ja. Man versteht so vieles nicht, ne?
Ja, das stimmt. Trotzdem bleibt aber die Frage, warum es für Eagle Air 184 ein Problem wurde und für andere Flugzeuge eben nicht. Fest steht jetzt aber, dass die Fluglotsin in Ausbildung korrekt gehandelt hat. Denn egal ob in Ausbildung oder nicht, es ist für Fluglotsen nicht möglich zu erkennen, ob es in einem Gebiet auf ihrem Radar zu Vereisung kommen kann oder nicht. Sie sind darauf angewiesen, dass Piloten so etwas im PIREP, also einem sogenannten Pilotenreport, melden. Erst dann können sie andere Piloten darauf aufmerksam machen.
Aber theoretisch kann doch auch ohne Warnung jeder Pilot selbst darauf achten, oder?
Ja, ich dachte auch, dass man damit immer vorsichtig ist, weil wenn ich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Auto steige, dann weiß ich ja auch, könnte glatt werden.
Ja, das stimmt.
So, also deswegen verstehe ich nicht, warum man da extra nochmal, ich muss mich ja auch nicht darauf hinweisen lassen.
Nee.
Deshalb stellt sich halt die Frage, ob es den Piloten einfach nicht bewusst war, dass sich Eis bilden könnte. Und um das zu erfahren, passt es jetzt nämlich perfekt, dass der Stimmrekorder ausgewertet ist. Und die Ermittler hören erstmal, wie der Kapitän mit den Flugbegleiterinnen scherzt und der Co-Pilot Radio hört.
Radio?
Ja.
Aber das habe ich, glaube ich, mal gehört, dass die das machen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil da auch Wetterberichte kommen.
Okay, ich wusste nicht mal, dass es im Flugzeugcockpit überhaupt ein Radio gibt.
Ja, aber das hatte ich mal gehört. Wie gesagt, ob ich mit der Tür da jetzt richtig liege, weiß ich nicht. Aber das kommt mir bekannt vor.
Vielleicht lädt uns ja mal ein Pilot ein ins Cockpit, um zu gucken, ob es da ein Radio gibt.
Tja, wenn mein Schwiegervater noch Pushback-Fahrer wäre, weil es ist an Rente,
ja,
hätten wir vielleicht mal was machen können. Aber
ja. Kommen wir jetzt aber zurück, denn auf den Aufzeichnungen ist trotzdem zu hören, dass die Eisbildung auf den Tragflächen bemerkt wurde. Sie wussten also von dem Eis, was sich gebildet hatte. Und auch 2 Minuten vor dem Absturz sprachen sie noch einmal über das Eis und dass es augenscheinlich immer noch auf der Tragfläche zu sehen ist. Aufgefallen ist es ihnen also. Aber was taten sie dagegen? Hier soll der Flugdatenschreiber helfen. Er zeigt, dass es 17 Minuten zuvor zu einem Master Warning kam. Eine Warnung, die also sofort bearbeitet und abgearbeitet werden muss, im Gegensatz zum Master Caution. Kapitän Aguiar reagierte und stellte die Enteisung auf Maximum. Die Enteisung war also während des Absturzes und in den Minuten davor eingeschaltet.
Ja, wie wird denn das enteist?
Ja, also am Flughafen kennt man das ja, die gehen ja mit so einem Sprühzeug drüber. Und bei den Flugzeugen oder zumindest bei der ATR 72 ist es so, dass die Frontscheibe und die Frontscheiben und die Propellerblätter sind beheizt und an den Vorderkanten der Tragflächen sind, also das ist wie so eine Gummikante.
Mhm.
Und die können sie aufblasen, diese Gummikanten, und dann wird das Eis quasi weggesprengt.
Ah, okay.
Zusätzlich zur Enteisung erhöhte er die Fluggeschwindigkeit, denn so können sich nicht so viele Eispartikel anhaften.
Ah, oh. Stimmt.
Ja.
Dann geht ja das Wasser weg und...
Ja, genau. Jetzt stellt sich aber dann auch die Frage, lag es also nicht am Eis oder hat das Enteisungssystem nicht funktioniert? Dem Ganzen möchten die Ermittler nun auf den Grund gehen. Und deshalb geht es nach Frankreich. Denn in Toulouse wird die ATR damals gefertigt. Im Gepäck hat der Ermittler die Ventile aus der Unglücksmaschine. Die Ventile, die für das Aufblasen der Enteisungsgummis verantwortlich sind. Durch den Crash wurden die zwar leicht beschädigt, doch trotzdem erkennt man die Einstellung, die sie zum Unfallzeitpunkt hatten. Genau das wird nun anhand der Baupläne überprüft. Aber auch hier können keine Hinweise für eine Fehlfunktion gefunden werden. Die Ermittler stecken fest. Bis 3 Wochen nach dem tragischen Absturz von Eagle Air 184 plötzlich ein anderer Pilot sein Schweigen bricht. Stephen Frederick. Der Pilot, der auch die Eismeldung weitergab, die aber von seinem Kapitän nie offiziell gemacht wurde. Er ist es, der ein Statement öffentlich macht, es kopiert und dann an Passagiere aushändigt und gefühlt den ganzen Flughafen damit plakatiert.
Verstanden da drin?
Er warnte auf diesem Plakat vor dem Flugzeugtyp, also vor der ATR 72.
Ja, warum macht er das?
Ja, weil er sagt, dass dieser Flugzeugtyp eben bei Vereisung ein Risiko darstellt.
Okay.
Und es gab schon Piloten, die versucht haben, über die Airline und die Aufsichtsbehörde etwas zu erreichen, aber es nichts passierte.
Na gut, damit kann man denn ja nur an die Öffentlichkeit gehen.
Genau.
Ja.
Und er geht nämlich noch einen Schritt weiter und sagt das alles auch noch in der Talkshow Good Morning America.
Oh.
Woraufhin er sofort suspendiert wird.
Na klar, natürlich. Das ist ja Media, es ist ja,
ja klar.
Amerikaweit.
Ja.
Ja.
Eine Woche später, also insgesamt 4 Wochen nach dem Absturz, weigern sich viele Piloten mit der ATR 72 zu fliegen. Eben aufgrund der nicht vorhandenen Sicherheit bei Regen und Eis. Dadurch kommt es zu wirklich vielen Ausfällen von American Eagle Flügen.
Na gut, das ist ärgerlich, aber lieber nicht fliegen, als zu sterben.
Genau.
Ja.
Also das sehe ich total genauso. Ja. Die Frage ist ja auch, ob Stephen Frederick damit nun wirklich recht hat. Aber auch diese Spur wollen halt die Ermittler verfolgen, weil irgendwie müssen sie herauskriegen, was da passiert ist. Und so suchen sie jetzt alte Berichte mit dem Hintergrund, Übereinstimmung zu finden. Tatsächlich. 5 Stück ähneln dem Absturz von Flug 4184. Einer dieser Fälle geschah 6 Jahre zuvor. Eine ATR 72 befindet sich im Landeanflug und plötzlich hört die Cockpit-Crew ein dumpfes Poltern aus dem Heck. Dann rollt die Maschine auch schon zur Seite. Der Kapitän von damals erhöht den Schub und schon reagiert die ATR. Zumindest ein bisschen. Der Co-Pilot erhöht die Propellerleistung auf 100% und das Flugzeug stabilisiert sich. Die Crew hat es geschafft. Keine 400 Meter über dem Boden. 1987 stürzte eine italienische ATR 42, also das Vorgängermodell, in den Alpen ab. Eis zählte zur Hauptursache und trotzdem hieß es im Unfallbericht, es war ein Pilotenfehler. Beim Gespräch mit den Ingenieuren kommt ein Ermittler dem Ganzen näher. Denn bei der ATR 72 bildet sich Eis gerne hinter den Enteisungsgummis an der Tragfläche.
Aber wie konnte sich dort hinten Eis bilden?
Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Wetterphänomen, haben sie rausgefunden. Es gab an diesem Tag nämlich ein Wetterphänomen.
Oh, siehste.
Und das nennt sich Supercooled Large Droplets.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber es sind ganz kleine, unterkühlte Wassertropfen, die noch kleiner sind als Regentropfen. Und die bilden sich in Gewitterwolken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gefrieren aber tatsächlich erst, wenn sie auf eine feste Oberfläche treffen, wie in diesem Fall die Tragfläche des Flugzeugs. Und da war es wohl so, dass die sich vorne an der Kante, sind die halt aufgekommen, sind noch durch den Flug und also die Luft, die über die Tragfläche strömt, noch nach hinten geschoben worden und da erst festgefroren.
Ja, naja gut. Das war sowas rauszukriegen.
Ja.
Krass. Bin schon wieder...
Ja, ich bin auch schon wieder...
Ja,
ich habe so viel gelernt.
Ja, ehrlich.
Bei jeder Schleife, die sie geflogen sind, setzten sich mehr von diesen supercooled Large Droplets auf der Tragfläche ab. Und das konnten die Piloten aus ihren Fenstern einfach nicht sehen. Genau deshalb sind sich die NTSB-Ermittler nun sicher, die Ursache des Unfalls gefunden zu haben. Aber wie immer bei Eis können sie es nicht zu 100% beweisen.
Hatten wir das nicht schon mal in einer anderen Folge? Da war doch auch irgendwie was mit Eis im Tank? Nee, was war das?
Ja, genau, wir hatten das bei einer British Airways Maschine, die von Tokio nach London geflogen ist.
Irgendwie so, ja.
Und die ist ja kurz vor der Landebahn schon aufgesetzt.
Genau.
Weil es da zu Verzögerung kam, weil da nämlich auch Eis im Tank war.
Richtig.
Der Hersteller von ATR beharrt allerdings darauf, dass es ein Pilotenfehler gewesen sein muss und eben nicht an der Konstruktion der Flügel lag. Chefermittler der NTSB, Greg Feith, sieht sich Aufzeichnung von anderen Unglücken. Und anhand der anderen Datenschreiber findet er heraus, dass sich die Querruder aufgestellt haben müssen. Die Querruder sind ja an den Flügeln befestigt.
Ja, das weiß ich auch.
Aber veranlassten das die Piloten? Wahrscheinlich ja nicht.
Nee.
Dadurch, dass das Flugzeug damals noch keine Servolenkung hatte und die Kräfte auf die Lenksäule so stark waren, hatten sie keine Chance. Und jetzt muss Greg Feith irgendwie das Ganze nur noch beweisen, dass sich eben das Querruder aufgestellt hat. Und jetzt kommt ihm die NASA zur Hilfe. Sie wollen der ganzen Sache genau auf den Grund gehen. Dazu steigt ein Tankflugzeug auf, gefolgt von einer ATR-72. Dieses Tankflugzeug ist gefüllt mit gelb gefärbtem Wasser. Und genau dieses Wasser soll so abgelassen werden, um die kleinen supercooled Large Droplets zu erzeugen. Dabei finden sie tatsächlich Erstaunliches heraus. Erinnert ihr euch noch an den Anfang der Folge, als ich erzählt habe, wie die Nase der ATR zu weit nach oben zeigte und dass die Piloten die Landeklappen ein wenig ausgefahren haben? Durch diese Einstellung der Landeklappen auf 15 Grad konnte sich noch mehr Eis auf den Tragflächen bilden. Über 1 Zentimeter muss die Eisschicht gemessen haben und wie schon erwähnt, hatten die Piloten keine Ahnung.
Ja, aber warum passiert das denn erst so etwa, als sie im Sinkflug waren?
Ja, weil sie da die Landeklappen wieder eingefahren haben.
Ach so.
Weil sie ja zu schnell waren, dann Stimmt. haben sie den Geschwindigkeitsalarm ja. gekriegt, haben
dann
die
dann haben sie es wieder eingefahren, ja.
Und dadurch veränderte sich der Luftstrom über den Tragflächen und es entstanden Turbulenzen hinter den Tragflächen. Also normalerweise gleitet die Luft ja gerade drüber, trifft sich das, was unten durchgeht, das, was oben drüber geht. Mhm. Und jetzt hat sich das dahinter verwirbelt. Und das führte wohl dazu, dass das Querruder aufgestellt wurde. Und das eben sorgte dann wieder dafür, dass die ATR nach rechts drehte.
Also das Querruder wurde durch den Luftstrom.
Genau, durch diese Verwirbelung dahinter
also
wurde das
also nicht jetzt, dass die jetzt was gedrückt haben. Ach Gott, okay.
Dadurch folgte danach der Strömungsabriss. Und ich habe jetzt noch einen Teil aus dem Unfallbericht für euch, aber ich weise extra nochmal darauf hin, dass es nur Auszüge sind und nicht der gesamte Text. Denn dann würden wir morgen noch hier sitzen, der Unfallbericht. Ihr könnt den, googelt das einfach, ihr findet den von der NTSB. Hat auch nur 340 Seiten.
So, ich wollte gerade sagen, soll ich mir jetzt noch einen Kaffee machen? Und
dafür bräuchtest du eine Kanne.
Ich wollte sagen, meine Schlafklamotten holen? Okay.
Ja.
Okay.
Ein Pyjama-Podcast könnten wir machen.
Ja, das stimmt. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Also ich habe den Text jetzt eingekürzt, aber das Wichtigste so mit drin. Denn nach Auffassung des NTSB waren die wahrscheinlichen Unfallursachen der Kontrollverlust aufgrund einer plötzlichen und unerwarteten Umkehr des Querruderdrehmoments, die auftrat, nachdem sich hinter den Enteisungsmanschetten eine Eisschicht angesammelt hatte. ATR hat es versäumt, den Betreibern ausreichende Informationen über die bereits bekannten Auswirkungen gefrierender Niederschläge auf die Stabilität und Steuerungseigenschaften mitzuteilen. Diese Informationen fand man nämlich auch nicht im Flughandbuch, nicht im Betriebshandbuch der Flugbesatzung und auch nicht im Schulungsprogramm der Flugbesatzung. Weiter trug zu dem Unfall bei das Versäumnis und die unzureichende Überwachung der ATR 42 und 72 durch die FAA, um die fortgesetzte Flugtauglichkeit bei Vereisungsbedingungen sicherzustellen. Und jetzt kommt noch was Interessantes, denn die BEA, also die französische Flugunfallermittlungsbehörde, hat sich eingeschaltet, weil die ATR ja in Frankreich gebaut wird,
ja.
Und führte ihre eigene Untersuchung durch und schloss sich zwar der Unfallursache an, also dass es an diesem Querruderausschlag lag, und trotzdem sagen sie, es war ein Pilotenfehler, weil die haben ja Radio gehört und mit den Flugbegleiterinnen gescherzt und das haben die bestimmt selber gemacht.
Ja, aber das ist das Einfachste. einfach dem Piloten die Schuld zu geben. Der kann sich nicht mehr dazu äußern.
Klar, da hängt ein ganzes Unternehmen dran.
Ja, richtig, genau. Und das ist, ja das ist schade, dass solche Flugzeug hier und weil Ermittler, ja, da beeinflusst werden. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich finde das sehr, sehr schade. Aber da dem Piloten jetzt immer die Schuld zu geben, also das finde ich...
Das ist halt schwierig, ne? Also
da kann ich als Witwe halt auch nicht mitleben.
Nee, aber es ist halt auch immer schwierig, Eis zu beweisen. Und wenn du das nicht 100% beweisen kannst...
Das stimmt, aber die haben ja Tests gemacht und haben ja gesagt, ne, genau. So das kann nur daher rühren. Und die haben ja auch noch trotzdem die Box, die Blackbox. Ja. Also, ja.
Und... Wir haben ja vorhin über Stephen Frederick gesprochen, der Pilot, der Co-Pilot, der die Eismeldung rausgegeben hat und nachher auch alles plakatiert hat. Der war nämlich ein guter Freund von dem First Officer Jeffrey Gagliano. Die beiden waren zusammen in der Flugschule.
Okay.
Was aber jetzt zum Abschluss noch viel, viel schlimmer ist, dass Stephen Frederick gesagt hat, dass First Officer Jeffrey Gagliano ihm gegenüber mal gesagt haben soll, also in einem Scherz heraus, weil das eben mit dem Eis und der ATR, dass die das nicht so gut abkann und ne, bekannt war, soll er gescherzt haben, dass er irgendwann wegen Eis in einer ATR sterben wird.
Ja gut, aber wenn er das wusste, warum hat er sich nicht... Ja gut, das Geld wieder, ne? Er muss eine Familie ernähren und
ja, aber
das
es ist
aber ja
es
schon... Ja, das hat er vorausgesehen.
Ja, siehst du? Aber es ist... Anscheinend wussten es ja alle Piloten und weil als der das plakatiert hat, war das ja schon ganz lange bekannt.
Ja.
Und also daher wussten es ja ganz viele Piloten und es ist aber nichts passiert. Es musste wieder erst was passieren.
Genau.
Ja.
Damit wieder was unternommen wird oder das wieder.
Genau.
Ne, nichtsdestotrotz wurde natürlich wieder auf der einen Seite dem Piloten die Schuld gegeben. Ne? Also ich fände das so unverantwortlich den anderen Piloten gegenüber.
Ja.
Hammer.
Ja, es ist krass. Es ist wieder eine krasse Folge gewesen.
Ja.
Jetzt sind wir nämlich dann auch am Ende. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne einen Kommentar da bei TikTok oder Instagram. Jetzt auch per E-Mail möglich. transpondercode77@gmx.de. Und empfehlt uns natürlich weiter an Freunde und Familie.
Aber sowas von.
Und dann würde ich sagen, kommen jetzt noch die besten Outtakes der Folge. Die heute vielleicht ein bisschen länger ausfallen könnten, weil irgendwie war heute nicht so...
Nee, heute war der Wurm drin.
Der Wurm war drin, so ist es. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss!
Geplant ist... Beim Anflug in Indianapolis wurde ihnen schon... beim Abflug. Nadja gerade das Bild aufgemacht. Und die Vermittler... Die Vermittler.
Die Vermittler.
Und...
Ich wollte jetzt reden lassen. Ja, die Flugschreiber, die sind ja nun so konzipiert, dass sie... dass es dauert oder schlecht...
Kommen diese also miteinander Berührung? Ich habe heute ein Deutsch. Hingen sie schon in ihrer Warteschleife? Denn durch das schlechte Wetter konnten nicht... habe ich was Falsches gesagt? Dass die Luft eben nicht mehr geschmeidig und gleichzeitig gleichmäßig. Das heißt gleichmäßig. Denn bei der ATR 72 bildete sich Eis. Und dadurch veränderte sich der Dadurch folgte. Lasst uns gern euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Das war auch kein Satz.
Nee, ich war auch gerade überlegen.